Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio ist Christine Poppe und mein Name ist Anna Born. In dieser Folge greifen wir das Thema auf, wenn die Ehe zerbricht. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Wir sind jetzt im Teil 2 unseres Themas, wenn die Ehe zerbricht. Wir sprechen über Scheidung, vor allem in christlichen Kreisen. Und das letzte Mal haben wir schon einen sehr persönlichen Einblick bekommen in die Erfahrung von Christina. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Herausforderungen Betroffene haben und was sie brauchen. Christina, du bist traumasensible Coach und du bist auch Autorin. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wer du bist und was du machst für die, die jetzt erst einschalten.
Ja, sehr gerne. Ich bin Christine, ich bin 36 Jahre alt, komme aus einem russlanddeutsch-christlichen Kontext und habe mich mit 26 Jahren von meinem ersten Ehemann getrennt, bin inzwischen glücklich verheiratet und habe ein Kind. Und ich habe nach meiner Trennung mein eigenes Trauma aufgearbeitet und bin dadurch in diese Arbeit mit Trauma gekommen und fand das so spannend und so gut, dass ich selber gesagt habe, ich muss unbedingt eine Ausbildung machen, weil ich Menschen helfen möchte, denen es so geht wie mir und wie es mir damals ging. Und habe das dann halt einfach gelernt.
Und ja, schön. Du hast auch ein Buch geschrieben.
Genau.
Gerade auch zu dem Thema, wo du auch deine persönliche Erfahrung einfließen lässt und ja, das auch mal aus einer anderen Perspektive beleuchtest.
Genau. Also gerade so Themen, also ich habe meine persönliche Erfahrung, aber auch, wie ich wieder zurück zu mir gefunden habe, wie meine Beziehung zu Gott sich verändert hat und auch so Themen wie, muss ich eine Frau eigentlich unterordnen oder darf man sich scheiden lassen oder nicht? Und wie ist dieses ganze Thema in der Bibel halt zu verstehen? Und habe das ganz gründlich theologisch ausgearbeitet. Genau. Das ist, glaube ich, für Menschen, die aus dem Kontext kommen, entscheidend bei der Frage, ob sie sich dann trennen oder nicht.
Total, das war jetzt die perfekte Überleitung.
Ja.
Also wir kennen ja die eine Perspektive aus christlichen Kreisen, die sagt, Scheidung ist nur bei Ehebruch oder bei körperlicher Gewalt überhaupt erst biblisch legitim. Und eine Ehe soll ja auch ein Leben lang halten, das ist das Ziel. Das hat natürlich zum Vorteil, dass es eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt. Ehe ist halt nicht etwas, was man vorschnell aufgibt, ja, woran man arbeitet, festhält. Es gibt auch so einen stabilen Rahmen, eine Klarheit. Der Nachteil ist natürlich, dass Menschen oft in destruktiven Beziehungen bleiben, weil sie halt den Eindruck haben, ich darf Gott nicht enttäuschen oder auch die Menschen. Und das führt, das haben wir auch letztes Mal gesagt, es führt so zu einer Kultur des Schweigens. Man nimmt keine Hilfe in Anspruch und so können überhaupt erst so toxische Strukturen weiterlaufen, ja, und auch Missbrauch entstehen. Aber es gibt natürlich mehr als dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wir wollen jetzt uns mal die andere Perspektive anschauen, weil es gibt ja auch einen christlichen Teil der in Teilen der christlichen Welt, wo das Bewusstsein dafür anders ist, ja. Und wo das Bewusstsein dafür wächst, dass es mehr Gründe gibt als Untreue und körperliche Gewalt. Was gibt es noch für Formen in einer Beziehung, ja, wo Menschen drunter leiden?
Ich glaube, was ich ganz spannend finde, ist halt bei körperlicher Gewalt, zum Beispiel in der Bibel, in der biblischen Zeit, also als Jesus noch gelebt hat, durften Männer ihre Frauen schlagen und ihre Kinder und ihre Sklaven. Das heißt aber nicht, dass Gott das als richtig gesehen hat. Und ich glaube, dass wir mit der Zeit immer mehr ein Gefühl dafür bekommen, was ist menschlich und was ist unmenschlich. Und auch natürlich durch die Wissenschaft immer mehr verstehen, was machen gewisse Dinge mit Menschen. Und gerade beim Thema emotionale, psychische Gewalt, beziehungsweise andersrum, was ist denn so schlimm an körperlicher Gewalt? Ja, also natürlich, mein Körper wird versehrt, aber was auch bei körperlicher Gewalt passiert, ist, dass ich klein gemacht werde, dass ich gedemütigt werde, dass ich entwürdigt werde und dass meine Psyche darunter leidet. Ja, also man kann das messen, auch bei emotionaler und psychischer Gewalt kann man dann das anhand von Hormonausschüttungen und auch an anderen Parametern im Körper messen, was macht diese Gewalt mit einem Menschen. Es gibt ja diesen Begriff von toxisch, also es wirkt giftig auf den Körper und so wie körperliche Gewalt giftig ist für den Körper, ist halt auch emotionale und psychische Gewalt giftig. Und gerade im Bereich der Beziehung, wo halt emotionale und psychische Gewalt stattfinden kann, ist es halt so, dass diese psychische Gewalt dazu führt, also was ist psychische Gewalt, wenn ich wiederholt abgewertet werde, herabgesetzt werde. Allein wenn man sagt, eine Frau ist weniger wert als ein Mann, dann ist das schon fragwürdig. Wenn mir gesagt wird, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig wie die meines Mannes, dann werde ich schon herabgesetzt. Ich bin weniger wert, meine Bedürfnisse sind weniger wert. Aber es gibt ja, das ist ja nur, sag ich mal, eine subtile Form, aber es gibt ja auch wirklich Ehen, Beziehungen, wo ständige Kritik oder Drohung sogar stattfindet. Wo Kontrolle über Geld, über die Zeit, über alles, was passiert in einer Ehe stattfindet. Wo aber auch Liebesentzug stattfindet oder Isolation, also wo man dafür sorgt, dass der Partner einfach den Kontakt zu Freunden und Familie verliert. Beispielsweise, wenn du einen Partner hast, der sich immer unmöglich verhält in sozialen Situationen und du dadurch isoliert wirst. Oder
das macht es dann schwer, dann auch Hilfe zu suchen.
Genau, genau. Oder wenn dein Partner, deine Freunde, deine Familie und so weiter so schlecht macht, dass du selber, also deine Sicht wird so verdreht, dass du keine
dass du selber Kontakte abbrichst.
Genau, genau, dass du alle blöd findest, weil er sie halt immer so schlecht macht. Oder sie, ne? Also es kann ja auch andersrum sein. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man merkt, okay, da kommt ein Partner in eine Familie und merkt, was für psychische Gewalt stattfindet, weil er das nicht normal findet, was alle in der Familie normal finden. Das gibt es natürlich auch. Aber gerade wenn jemand Dinge, so Grenzverletzungen immer wieder macht, also beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte keinen Sex und der andere verlangt es aber. Oder wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht geküsst werden oder ich möchte in der Öffentlichkeit nicht angefasst werden oder was auch immer. Also wenn ich Grenzen setze und sie werden nicht gewahrt, sondern immer und immer wieder überschritten, dann erlebe ich ein Gefühl von Unsicherheit. Also mein eigener Körper ist vielleicht sogar nicht sicher. Ich als Mensch werde abgewertet, weil ich halt nicht das Recht habe, dafür zu stehen, was ich möchte oder nicht möchte. Und das wirkt sich toxisch auf den Körper aus, nämlich darin, dass Hormone, also Stresshormone ausgeschüttet werden, die uns wirklich krank machen. Und es gibt Untersuchungen zu Autoimmunerkrankungen, also wo sich der Körper, also Teile des Körpers gegen uns selber wenden. Und dass 80% der Autoimmunerkrankungen liegt bei Frauen. Und zwar genau deshalb, weil wir so sozialisiert werden, dass wir uns all das gefallen lassen müssen. Uns unterordnen müssen. Ja? Unter die Gewalt, die stattfindet. Und nicht, wie es in der Bibel steht, die Liebe, die ein Mann eigentlich seiner Frau entgegenbringen sollte. So, und da werden dann halt Bibelverse legitimiert dafür, dass Männer, oder natürlich auch Frauen, aber also da mit den Bibelversen werden halt Gewalt von Männern legitimiert. Ne? Und häufig ist es so, dass in solchen Zusammenhängen dann Frauen, die gewalttätig werden, also emotional, psychisch, eher mit Liebesentzug, mit Ignoranz, mit
diesen subtilen Formen.
Dieses Unsichtbare, so, wo man so denkt, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber dass man sich komplett entzieht, dass man den anderen nicht anguckt, mit ihm nicht redet, vielleicht sogar Tage oder Wochen lang. Darunter leiden natürlich auch Kinder. Aber auch Männer können das ganz gut. Ne? So, ist auch nicht immer so klar von den Geschlechtern zu trennen. Also auch Frauen schaden ihren Familien, ihren Männern und nicht nur andersrum. Und ganz häufig sind sich Menschen ja gar nicht dessen bewusst, wie toxisch ihr Verhältnis ist, weil sie das schon zu Hause so gelernt haben.
Mhm. Und weil es schon immer so akzeptiert war. Es hat ja niemand dagegen widersprochen.
Genau, ist normal.
Ja, wenn ich an, es ist spannend, was du gesagt hast, dass das so so immer war und man hält alles so aus, dann denke ich halt an die Generation meiner Oma. Sie hat einen Mann geheiratet, den sie nie geliebt hat, also sie musste ihn quasi heiraten und sie hat immer gesagt, ja, wir hatten aber ein gutes Leben miteinander, er hat mich nicht geschlagen. Das war so die Luxusvariante.
Das Leben mit einem Mann, wenn er dich
nicht schlägt. Genau, das Leben mit einem Mann, wenn er dich nicht schlägt. Und das als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin in der Beziehung, da hat sie mich auch gefragt, ja, und bist du glücklich? Ich habe gesagt, ja, sehr. Und dann hat sie nochmal nachgefragt, schlägt er dich nicht? Das war ihre größte Sorge. Und als ich gesagt habe, nein, nochmal auf keinen Fall, war sie auch wirklich sehr beruhigt. Also dann konnte sie sich entspannen. So, meine Enkelin geht's gut, er schlägt sie nicht. Also das war so das Minimum. Oder ja, das Maximum.
Das Maximum, was man als Frau erwarten kann, dass man nicht geschlagen wird. Und das finde ich mega spannend, weil ganz häufig wird ja davon gesprochen, wir hätten einen Werteverfall in der Gesellschaft. Gerade weil zum Beispiel die Scheidungsraten hochgehen. Aber vielleicht ist es ja nicht ein Werteverfall, sondern eine Verfeinerung der Werte, eine Veränderung. Also es geht nicht mehr nur um jeden Preis eine Ehe aufrechtzuerhalten, sondern ich möchte eine echte tiefe Verbindung zu meinem Partner, meiner Partnerin, zu meinen Kindern. Und Gewalt ist nicht, also es gibt keinen Platz für Gewalt in einer Beziehung. Und die Werte werden eigentlich verfeinert und nicht verloren gegangen, sondern wir haben höhere Erwartungen an Ehe, am Umgang miteinander.
Wir haben ja auch letztes Mal schon gesagt, also nicht alles, was man von außen sieht, ist auch von innen intakt. Gerade diese subtilen Formen, die sind nicht öffentlich sichtbar.
Ja.
Das heißt, von außen kann es schon aussehen, hey, das ist voll das Traumpaar. Die haben eine Traumehe und
gehorsame Kinder, die schön angezogen sind, ein Haus, das gut aussieht und gut eingerichtet ist.
Ja, vielleicht tolle Ämter in der Gemeinde, einen tollen Job und man weiß eigentlich gar nicht, was geht so wirklich in der Familie vor. Und wenn man dann hört, oh, die trennen sich, dann ist man erstmal so geschockt und
warum?
Kann es einfach nicht begreifen.
Und was bei vielen dann passiert, ist die Frage ja so, dass sie verstehen wollen, warum ist das passiert, und dann sucht man einen Schuldigen. Und die Ursache dahinter ist, warum ich den Schuldigen herausfinden will, ist, wenn ich weiß, wer schuld ist und was schiefgelaufen ist, dann, ne, wenn zum Beispiel rauskommt, okay, der Mann ist fremdgegangen, dann kann ich mich versichern.
Eindeutig, klarer Fall.
Erstens klarer Fall, ich kann das, ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen, hat nichts mit mir zu tun. Und dann kann ich vielleicht erleichtert aufatmen und sagen, oh mein Gott, ja, mein Mann wird nie fremdgehen. Da muss ich mir um meine Ehe keine Sorge machen. Ja? Aber da merkt man halt, wie selbstzentriert diese Frage ist eigentlich. Also das Psychologische dahinter, das psychologische Bedürfnis ist, ich möchte sicher gehen, dass meine Ehe nicht scheitert. Also will ich wissen, warum es deine gescheitert.
Genau.
Aber wenn ich den Fokus mal wegnehmen kann von mir und einfach mal mich in den anderen hineinversetze und sage, mein Bedürfnis ist gerade nicht relevant, weil es nicht um mich geht, dann kann ich fragen, wie ist das für dich? Wie geht es dir damit? Was brauchst du gerade? So.
Ja, weil wir auch letztes Mal schon gesagt haben, die betroffenen Personen befinden sich in einer Krise. Also sozial, die Kontakte entfernen sich vielleicht von dir. Aber du erlebst auch eine Glaubenskrise, weil du denkst, du hast jetzt Gott enttäuscht und es ist so eine große Sünde, die auf dir lastet, ist Gott überhaupt noch bei mir? Und da einfach feinfühlig mit den Betroffenen umzugehen, finde ich auch sehr wichtig. Und es gibt, wir haben jetzt, du hast schon sehr viele emotionale Punkte beschrieben, die gewaltvoll sind. Aber zum Beispiel, wenn der Partner emotional nie erreichbar ist und du dich immer alleine fühlst, das macht was mit einem, wie du auch gesagt hast. Das macht was mit dem Körper, man wird krank. Du hast in der letzten Folge auch von dir berichtet, wie dich das betroffen hat.
Also bei mir ging es ja bis zum, also ich war bereit, ich habe über suizide Gedanken nachgedacht. Ne? Also ich habe halt gedacht, sterben ist einfacher.
Ist der einfache Ausweg.
Und es führt ja auch dazu, also diese ganze Missbrauch, aber auch einfach die emotionale Abwesenheit eines Partners führt ja dazu, dass meine Bindungssicherheit leidet. Also ich erlebe keine Bindungssicherheit und beide werden unsicher. Das Misstrauen wächst, die Abwehr gegen den anderen wächst. Also auf beiden Seiten. Wie eine Spirale. Es wird immer schlimmer. Die Kommunikation wird unmöglich. Also man kann miteinander nicht reden. Und die Konflikte bleiben unausgesprochen. Und selbst wenn man sie anspricht, dann eskalieren sie völlig. Ne? Und die Zugehörigkeit fehlt. Man kann keine Zukunft gemeinsam planen, weil man halt so weit voneinander entfernt ist. Und das gibt so eine Perspektivlosigkeit fürs Leben. Und das, also es hört sich so banal an, man kann die Zukunft nicht gemeinsam planen. Selbst wenn man ein Haus hat und Kinder hat und weiß, wie das Leben weitergeht. Aber so ein Gefühl von, es wird immer so bleiben wie jetzt, so unverbunden, so einsam, das kann diese Perspektivlosigkeit geben. Und Perspektivlosigkeit ist der Grund für suizidale Gedanken. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt keinen Ausweg, dann denke ich halt darüber nach, vielleicht ist der einzige Ausweg, das Furchtbare, was ich erlebe, durch halt Tod zu entweichen. Ne? Und weiterhin bleiben ja Bedürfnisse unerfüllt. Bedürfnisse nach Nähe, Bedürfnisse nach Validierung meiner Gefühle, meines Erlebens, auch diese psychische Unterstützung. Also wenn ich mal gestresst auf der Arbeit bin, dass ich nach Hause komme und mein Mann mich in den Arm nimmt. Also diese ganz normalen Dinge des Alltags, die wir brauchen, um koreguliert zu werden von unseren Mitmenschen, finden dann halt nicht statt. Also ich bin vielleicht auf der Arbeit gestresst, komme nach Hause und da ist noch mehr Stress. Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, irgendwann mal hatte ich Angst, nach Hause zu fahren. Also mein Mann hat mich nicht geschlagen oder so, ja, aber einfach dieser Zustand zu Hause war so unerträglich für mich, das war so schlimm, also psychisch, emotional, dass ich einfach nicht nach Hause fahren wollte, weil ich dieses Gefühl nicht haben wollte, was es da gab. Und das muss man, also ich glaube, manchen ist gar nicht klar, wie furchtbar es ist, wenn du keinen Zufluchtsort mehr hast, wo du sagst, da komme ich hin und dann kann ich mich aufs Sofa legen und entspannen und zur Ruhe kommen. So, und dann ist man dauerhaft vielleicht Jahre in so einem Zustand von Stress und dieser Stress macht krank.
Ja, und dann sind wir wieder bei der körperlichen Gewalt.
Ja.
Es hat genau die gleichen Auswirkungen auf den Körper. Der Körper geht kaputt, deine Psyche geht kaputt. Auch wenn es Dinge sind, die man nicht häufig klar benennen kann. Ich glaube, auch da fehlt es an vielen an Worten. Was passiert eigentlich mit mir? Was passiert? Wie ist meine Beziehung? Also wenn jemand das erlebt und merkt, ich bin unglücklich in meiner Ehe, gibt es Wege, wie man da rauskommen kann, wie man sich Hilfe suchen kann? Vielleicht können wir darüber noch mal reden. Also wenn was können wir tun, wenn es jetzt zu einem Bruch kommt? Wie kann man gesunde Schritte gehen? Also jetzt vielleicht auch präventiv. Was kann man noch machen, um die Ehe zu retten, sage ich mal? Und was kann man machen, wenn man weiß, okay, es geht einfach so nicht mehr weiter. Ich gehe kaputt. Also es ist ja ein innerliches Sterben, was man dann erlebt, sich von sich selbst so stark entfremdet, dass man im schlimmsten Fall als einzigen Ausweg dann
den Tod
sieht. Ja,
ich glaube, das Wundervolle ist ja wirklich, wenn man vielleicht sogar wirklich es schafft, in der Ehe miteinander zu arbeiten und aneinander zu wachsen und diese alten. Also häufig ist es ja so, ich habe das irgendwie entweder aus dem, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, unbewusst gelernt, wie ich mit anderen umgehe. Also meine Mutter mich immer angeschwiegen hat, schweige ich vielleicht, anstatt in Konflikt zu gehen. Oder, keine Ahnung, wenn der Vater geschlagen hat oder was weiß ich, ja, dass man halt also diese Rollen übernimmt. Oder man hat gesehen, wie lösen meine Eltern die Konflikte und übernimmt das halt, ja. Und das sind dadurch, wenn ich das wiedererlebe mit meinem Mann, dann denke ich, so ist Ehe, so ist Leben.
Das ist vertraut.
Das heißt, genau, das vertraute Ungesunde wird wieder bestätigt. Mhm. Und ist natürlich großartig, wenn man, wenn beide bereit sind und vielleicht auch die psychologische Unterstützung haben, dass man genau diese Muster erkennt und auflösen kann. Ja, und da würde ich sagen, ich glaube, das Beste ist, dass man erstmal miteinander ins Gespräch kommt. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn man erstmal so eine krasse Distanz hat, ist es vielleicht sehr schwierig, diese Verletzlichkeit zuzulassen. Ja, und ich kann dann, also ich kann halt sagen, du hast ein Problem und du sollst zum Therapeuten gehen. So, das wird wahrscheinlich den anderen nicht erreichen. Oder ich kann halt sagen, ich habe ein Bedürfnis, es geht mir nicht gut. Und
das heißt, von Anfang an klar kommunizieren miteinander, was Bedürfnisse sind, bevor es zu diesem Bruch erstmal kommt oder zu Distanzierung.
Oder auch wenn man merkt, wir sind jetzt in einer distanzierten Position. Ja, also wenn man da wirklich drin steckt, zu sagen, hey, komm, es geht mir so und so, ich brauche das und das, ich wünsche mir das und das und du bist mir wichtig, ne? Ich möchte unsere Ehe retten. Also nicht so zu kommen, du bist falsch, du bist das Problem und du musst mal dich reparieren lassen, sondern mehr wertschätzend zu kommunizieren, aber halt auch klar, also es ist mein Bedürfnis und ich brauche das und ich will nicht ohne das leben so. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir uns zum Beispiel Beratung suchen. Und dann wiederum sich Zeiten zu setzen, wo man klar sprechen kann, Grenzen aufzeigen kann, Bedürfnisse setzen kann, aber wo man halt sagt, jetzt nicht, der Mann kommt nach Hause und ich sage so und jetzt müssen wir reden, sondern dass man sagt, ich möchte mit dir reden, wann hast du Zeit? Mhm. Ja, dass der andere sich darauf einstellen kann. Und dass man halt, wenn der andere spricht, seine Gefühle validiert. Ja, wenn er sagt, mich überfordert das, wenn du direkt nach der Arbeit XYZ von mir willst. Man sagt, okay, verstehe ich, höre ich. Mhm. Anstatt direkt zu sagen, ja, aber ich brauche das oder so. Ne? Also
gleich in die Rechtfertigung.
Genau, ja. Und häufig können Menschen das gar nicht, die in dieser Lage sind. Deswegen ist therapeutische Unterstützung da total wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man halt nicht so alles an einem Abend bespricht, sondern vielleicht in kleinen Happen, so dass das auch nicht überfordernd ist für das Gegenüber.
Ja. Wo kann ich denn so jemanden finden?
Gute Frage. Also wenn man vielleicht gute Pastoren hat, kann man vielleicht fragen, ob die Seelsorger kennen oder Therapeuten. Man kann online Menschen finden. Ja. Also einfach googeln, suchen vielleicht therapeutische Paar. Also was ich sehr empfehlen kann, ist emotionsfokussierte Paartherapie. Das ist eine traumasensible Paartherapie und meistens liegt halt Trauma vor. Also wenn man halt diese alten Muster von den Eltern wiederholt oder Großeltern oder was auch immer, dann liegt meistens Trauma vor. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man guckt, wo haben wir Ressourcen, die wir nutzen können. Also wenn wir Kinder haben, wer kann die mal betreuen, dass wir wieder Zeit für uns haben, dass wir weniger Stress haben. All diese Dinge, die normalen Dinge des Alltags, zu versuchen zu reduzieren und sich parallel aber halt auch wirklich fachliche, kompetente Hilfe zu suchen und nicht versuchen, das alleine zu machen.
Ja.
Ja.
Und ich, du hattest ja gesagt, in missbräuchlichen Beziehungen, es ist häufig so, dass der Partner isoliert wird, also dass man Kontakte abbricht, weil sie schlecht geredet werden oder weil man so vom Partner ein bisschen abgeschottet wird. Auch da immer zu gucken, habe ich ein soziales Netzwerk, habe ich Freunde, noch da Beziehungen bewusst zu pflegen, dass, dass man einfach ein sicheres soziales Umfeld hat, egal in welcher Problemlage. Also es muss gar nicht zur Trennung kommen, aber dass man außerhalb Leute hat, mit denen man auch reden kann.
Genau, dass man auch nicht all seine Bedürfnisse auf den Partner projiziert. Mhm. Also ja, mein Partner ist auch nicht Gott, Mutter, Vater, Freundin, Schwester und sonst irgendwas für mich, sondern dass man auch die Beziehung entlastet, nicht alles da irgendwie sich versucht, sondern wirklich ein soziales Netz aufbaut.
Ja,
ja.
Und sich auch bewusst zu machen. Ich hoffe, das ist aus dieser Folge herausgekommen, dass wir jetzt nicht sagen, hey, Scheidung ist der einzige Weg. Aber einfach den Blick auch zu ändern, selbst wenn es dazu kommt, das ist kein Versagen. Es ist manchmal ein Akt von Selbstschutz, ja, und von Selbstfürsorge, sich selbst irgendwie zu retten und dann zu heilen dadurch. Ja, ich würde jetzt kurz nochmal den Bogen spannen, warum wir bei Entbindung überhaupt über so ein Thema reden.
Ja.
Und ich sehe da ganz viel Parallelen dazu. Du hattest vorhin angesprochen, wie man miteinander am besten Fall kommuniziert, dass man seine Bedürfnisse sagt, seine Wünsche, was man sich wünscht oder auch seine Grenzen. Ich muss sagen, ich konnte das nicht, ja, weil ich von nie gelernt habe als Kind, was sind überhaupt meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, die dann auch noch zu kommunizieren. Also das sind Dinge, die ich in meiner Mutterschaft gelernt habe oder dann auch und immer noch lerne. Von daher, wenn wir Kinder bindungsorientiert großziehen und ihnen auch Selbstbestimmung mitgeben und wenn wir ihre Grenzen wahren, wenn wir ihre Gefühle validieren, das werden Menschen, die später weniger anfällig für Missbrauch werden, für emotionalen, wie auch immer.
Psychischen, körperlichen, sexuellen.
Genau, ich möchte jetzt auch nochmal betonen, dass Opfer nie, von so einer Gewalt nie selbst schuld sind. Das kann jedem passieren. Aber ich denke, dass es doch eine große Prävention ist, was wir unseren Kindern für ihr Leben mitgeben können, wenn wir sie jetzt schon ernst nehmen, wenn wir sie respektieren, wenn wir ihnen zeigen, wie eine gesunde Beziehung funktioniert, sodass sie dann sehr sensibilisiert sind dann und aufdecken können, wenn etwas schiefläuft und dann auch klare Grenzen benennen oder wissen, wo sie sich Hilfe holen können.
Ja. Ja, solche Kinder kommen vielleicht in eine toxische Beziehung, aber sie bleiben nicht darin.
Ja. Und das Schlimme ist ja, wenn man in so einer toxischen Beziehung ist, wenn man dann auch noch alleine ist.
Ja, genau.
Genau.
Und traumatisierend ist halt, wenn ich alleine gelassen werde und heilsam ist, wenn ich begleitet werde. Und das ist halt, selbst wenn ich mich scheiden lasse, ist es wichtig, dass ich meine Kinder darin begleite, dass sie das verarbeiten können, was stattfindet zum Beispiel.
Ja, und auch für einen selber. Es wird eine krasse Zeit sein, aber es wird auch wieder Heilung geben.
Absolut.
Und ich danke dir, dass du so ein Coach bist, der auch Menschen begleitet und sie auch in die Heilung führst, immer auch mit deinem christlichen Background. Und ich bedanke mich, dass du bei uns warst. Es war sehr interessant und spannend.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema vererbte Wunden, transgenerationales Trauma verstehen.